Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Freitagabend. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass Sie hier sind. Ich darf Ihnen insgesamt 4 Personen, davon 2 Gäste, vorstellen. Ich fange mal mit den Gästen in alphabetischer Reihenfolge an. Wir haben auf der einen Seite Frau Magistra Doktorin Franziska Bereuter und wir haben auf der anderen Seite Herrn Magister Dr. Christoph Konrad. Und die beiden stehen hier für eine ganz, ganz wichtige Webseite für Österreich und für Sie, wenn Sie Jus studieren sollten, dann erst recht. Sie sind nämlich beide MitarbeiterInnen der österreichischen Parlamentsdirektion und die Parlamentsdirektion zeichnet unter anderem auch verantwortlich für diese Webseite hier, die so wie das Parlament auch, nämlich das Gebäude des Parlaments auch in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder und in letzter Zeit intensiver als üblich bebaut und renoviert wurde. Wir reden also wesentlich auch über diese neue Webseite oder diese neue alte Webseite. Es gibt 2 Zielgruppen dieser Veranstaltung hier heute, die möglicherweise anwesend sind. Das sind auf der einen Seite Studierende der Rechtswissenschaften, die im Rahmen der juristischen Recherche, das ist eine Pflichtveranstaltung im Studium, im ersten Studienjahr, hier sind und es sind auf der anderen Seite hoffentlich viele Interessierte aus der Allgemeinheit da, die sich interessieren für die Arbeit der Parlamentsdirektion und für die Arbeit des österreichischen Parlaments. Wenn Sie einer dieser beiden Gruppen angehören, dann haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, um hier jetzt sich einzubringen, nämlich einerseits als Mitglied der Öffentlichkeit über YouTube und andererseits als Mitglied der Studierendengruppe über das Student Response System der Uni Wien. Das ist ein eigener Feedback-Kanal, den die Uni Wien für Studierende zur Verfügung stellt. Wenn Sie den zweiten Weg wählen wollen, dann nehmen Sie jetzt bitte Ihr Handy oder irgendein anderes Gerät und scannen entweder den QR-Code ein oder aber geben die Adresse ein, die hier jetzt links auf dieser Folie steht. Sie können aber alle, wenn Sie das lieber haben oder mögen, natürlich auch über YouTube kommentieren. Die beiden anderen, die noch in diesem Call sind hier außer mir selbst, sind meine Kolleginnen Anna Tauber und Michael Bayer, die mit mir gemeinsam die juristische Recherche durchführen. Die beiden werden jetzt die Aufgabe übernehmen, dass sie die beiden Kanäle hier monitoren. Der Michael wird sich um YouTube kümmern und die Anna wird sich um das Studierenden-Response-System kümmern. Am Ende werden wir alle wieder zusammenkommen, dann werden Sie sich also wieder dazuschalten und auch die Fragen, die wir hier möglicherweise nicht gesehen haben oder nicht beantwortet haben, noch einmal hereinbringen. Die Studierenden unter Ihnen sind danach ganz herzlich eingeladen, in Moodle umzusteigen, also in das übliche Studierendensystem umzusteigen, weil wir dort dann alle organisatorischen Fragen dieser Veranstaltung uns ansehen werden. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant für die allgemeine Öffentlichkeit, deswegen findet das auf Moodle statt. Alle anderen, wie gesagt, bleiben hier und hören uns jetzt gemeinsam zu. Schön, dass Sie da sind. Ich fange mal mit der allerersten Frage an und die richte ich mal an den Herrn Dr. Konrad, der die entsprechende Abteilung leitet. Herr Konrad, was genau machen Sie denn in der Parlamentsdirektion und was macht die Parlamentsdirektion insgesamt? Und vielleicht dann in zweiter Linie auch an die Frau Doktorin Bereuter eine ganz ähnliche Frage.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich leite eine Abteilung im Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienst der Parlamentsdirektion. Das ist, je nachdem, wie man sieht, ein bisschen so eine Experten- oder auch so eine große Serviceeinheit in der Parlamentsdirektion, die in den letzten 10 Jahren doch ziemlich deutlich ausgebaut worden ist. Bei uns gibt es Expertinnen und Experten, die sich mit Budget- und Haushaltsfragen beschäftigen, mit einem ökonomischen Hintergrund. Verfassungsjuristinnen, Verwaltungsjuristinnen, auch Kolleginnen und Kollegen, die vorher im anwaltlichen Bereich tätig waren und jetzt gewissermaßen auch die Rechtsabteilung in einem engeren Sinn der Parlamentsdirektion darstellen, das heißt Vergaberecht, Strafrecht, zivilrechtliche Verträge und so weiter. Und dann gibt es noch die Abteilung, die ich leite, mit einem bisschen sperrigen Namen Parlamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit. Und was wir in dieser Abteilung machen, sind internationale Rechts- und Politikvergleiche. Wir arbeiten zu Demokratie- und Parlamentarismusfragen. wissenschaftlich, aber genauso für die verschiedensten anderen Angebote des Parlaments, von den Kommunikationsabteilungen bis zur Demokratiewerkstatt, wo es Angebote für Schülerinnen und Schüler gibt. Wir betreuen einen Teil der Website des Parlaments, den Bereich Verstehen und die Fachinfos. Das ist etwas, das auch in den letzten Jahren auf einer Microsite zunächst ausgebaut wurde, wo wir, wie man das auch von anderen großen Parlamenten kennt, wie dem Deutschen Bundestag oder dem Europäischen Parlament, Briefings für Abgeordnete, für die Öffentlichkeit erstellen. In vieler Hinsicht kann man sich das vorstellen, einfach eine, also auch eine Form von Wissens- und Wissenschaftskommunikation. Und zu guter Letzt gibt es bei uns auch Kooperationen mit anderen Forschungseinrichtungen, sehr stark im Bereich Foresight und Technologie, Technikfolgenabschätzung. Ja, und ab diesem Jahr ganz neu einen Schwerpunkt Parlamentsforschung, wo es auch erstmals ein Forschungsjahr im Parlament geben wird und einen Tag der Parlamentsforschung. Das heißt, wir bringen auch Wissen ins Parlament hinein und stehen insbesondere Universitäten und Forschungseinrichtungen mit Wissen über das Parlament und Zugängen zu Wissen aus dem Parlament zur Verfügung.
Mhm. Frau Doktorin Bereuter, was machen Sie so im Alltag? Okay. Jetzt. Gut, wir werden die Frage mal hinten anstellen, Herr Konrad, und wir unterhalten uns einfach mal weiter. Vielleicht kommt die Frau Bereuter mit dem Ton noch besser zurecht als jetzt gerade oder mit der Bandbreite. Herr Konrad, eine Frage in dem Kontext auch noch, weil Sie jetzt vorher gesagt haben, Sie arbeiten unter anderem mit der Technikfolgenabschätzung zusammen und Sie sind für einen Teil der Webseite zuständig. Beides klingt eher technisch als juristisch. Deswegen die naheliegende Frage, was haben Sie denn studiert und wo sind Sie dahin und wie sind Sie dahin gekommen?
Also ich habe Jus studiert, aber auch Geschichte und Politikwissenschaft und bin so genauso wie auch meine Kollegin, die Franziska Bereuter, jemand, der zwischen sehr verschiedenen Bereichen wechselt und interdisziplinär arbeitet. Ich habe über viele Jahre aber ganz klassisch juristische Arbeit im Parlament gemacht. Einerseits ist das, was viele von uns machen, was ich auch nach wie vor mache, Sitzungsbetreuung. Das heißt, Vorbereitung und Unterstützung bei der Durchführung von Ausschuss- und Plenarsitzungen. Aber genauso auch, was ich gemacht habe, war stark auch Mitarbeit im Bereich des Verfassungsrechts, auch logistische Aufgaben. Nur das Interessante an der Parlamentsdirektion ist, dass sie einen sehr vielfältigen, dass sie sehr vielfältige Arbeitsmöglichkeiten bietet und dass sie damit auch das, was man in den Rechtswissenschaften in Österreich bei uns weniger hat, aber was anderswo vielleicht ein bisschen stärker verbreitet ist, nämlich interdisziplinär arbeiten zu können und unterschiedliche Disziplinen und Sichtweisen zu verstehen, dass man auch das machen kann. Und ja, insoweit geht das dann so weit bis zu Fragen, die wir betreuen. Das macht in erster Linie meine Kollegin, die Franziska Bereuter, was Foresight und Technikfolgenabschätzung betrifft. Mhm. Und das sind ja aber auch Themen, die ganz eng mit Demokratie, auch mit der Vorbereitung und auch mit der Möglichkeit, Gesetzentwürfe kritisch begutachten zu können, zu tun hat. Und das ist etwas, was wir versuchen aufzubauen, denn die Tätigkeit von Abgeordneten im Parlament, die ist ja nicht eine von juristischen Expertinnen und Experten. Und es ist ja nur ein kleiner Teil von Abgeordneten, der juristische Expertise mitbringt. Aber beim Gesetzesprojekt gehört viel mehr dazu. Und wir merken, wie auch dieses Interesse für dieses Mehr durchaus steigt, gerade Fragen künstlicher Intelligenz oder was für Auswirkungen haben Technologien. Und insoweit, ja, finde ich schon, dass das zusammenpasst und dass ich das alles gut ergänzen kann.
Ja, mögen Sie noch mal kurz sagen, wie viele Menschen insgesamt arbeiten in der Parlamentsdirektion so ungefähr und vielleicht auch, wie viele von denen Juristinnen und Juristen sind?
Also in der Parlamentsdirektion arbeiten heute circa 480 Personen. Im Rechts- und also im rechtslegislativen und wissenschaftlichen Dienst sind wir einschließlich der Ökonomen etwas über 30 Expertinnen und Experten. Und darüber hinaus gibt es noch einmal gut 30, 35 Leute mit einem juristischen Hintergrund, die hier arbeiten.
Also es sind in der Parlamentsdirektion. Es sind Dutzende Leute. Ne? Es ist also schon ein Arbeitgeber, bei dem mehrere arbeiten und nicht nur ein oder zwei Juristinnen und Juristen. Und was würden Sie sagen, muss man wollen, was muss man können, wenn man dort arbeiten möchte als Jurist oder Juristin?
Wenn man in der Parlamentsdirektion als Juristin oder als Jurist arbeitet, dann muss man mehr wollen als nur über Texten sitzen oder sich Gerichtsverfahren vorstellen, oder man muss auch in einer sehr nicht juristischen Umgebung, einer sehr politisch geprägten Umgebung, aber auch, und das immer mehr technisch und durch Kommunikation und geprägten Umgebung, sich wohlfühlen und da immer wieder zum Beispiel auch die Bereitschaft haben, etwas ganz einfach zu erklären oder Verständnis auch dafür zu haben, dass man Rechtsnormen nicht gleichsam parat hat und rauf und runter zitieren kann. Oder auch, dass das, wie Juristinnen und Juristinnen zu denken lernen auf der Universität, für andere überhaupt nicht nachvollziehbar oder nicht selbstverständlich ist. Und das, wenn man da diese Bereitschaft hat, sich darauf einzulassen und auch zu erkennen, dass juristische Tätigkeit nicht halt immer die super coole wie aus den Anwaltsserien ist, sondern manchmal einfach wirklich auch damit zu tun hat, zu schauen, dass alle Abläufe genau passen und einfach nur die Verfahrensregeln eingehalten werden. Und das ist vielleicht immer wieder auch das sehr ähnlich, aber wenn man sich bereit ist, auf sowas einzulassen, dann kann das hier ein ziemlich spannender Arbeitsplatz sein, würde ich sagen. Ja. Wo man sehr viel erlebt und wo es sehr abwechslungsreich ist.
Ja, und die Abwechslung in den letzten Monaten war vermutlich sehr stark durch das hier geprägt, was wir jetzt gerade noch einmal sehen, wenn Sie hier gerade ein Video konsumieren und nicht nur das Audio-File. Wir sehen die neue, alte oder alte, neue oder neue, neue, wie immer Sie das nennen wollen, Webseite des Parlaments. Erzählen Sie mal ein bisschen, Herr Konrad, wie das entstanden ist, warum es das gibt, vielleicht auch, wie das sich einfügt in einen Gesetzgebungsprozess aus Sichtweise der Parlamentsdirektion.
Also zunächst möchte ich sagen, dass das österreichische Parlament ja eigentlich zu den Pionieren gehört, was Parlamente im Internet betrifft. Und dass das österreichische Parlament im Unterschied zu vielen anderen Parlamenten, die in den späten 1990er Jahren begonnen haben, sich einmal zu präsentieren. Und das war dann so, also ja, es gibt uns, wir sind wichtig und es gibt auch Sitzungen, hat man in Österreich von Anfang an sämtliche verfügbaren Gesetzesmaterialien, aber auch Anfragen und so weiter, was man sonst kannte als die Beilagen zu den stenografischen Protokollen, ins Internet gestellt. Und damit seit den 90er Jahren eine riesen Datenbank an Materialien zu Gesetzen, zu Kontrolle, zur Mitwirkung in Europa und so weiter aufgebaut. Und so auch für einen, nicht nur einen immensen Transparenzschub gesorgt, sondern auch für eine Fülle von Kontaktmöglichkeiten in die Politik und auch eine Fülle von Möglichkeiten, sich über Politik zu informieren. Ich betone das deshalb, weil in diesen jetzt schon fast mehr als 25 Jahren, seit es diese Website gibt, das auch ganz große Auswirkungen gehabt hat, auf wie das Parlament arbeitet und wie die Abgeordneten dort arbeiten. Wenn Sie sich überlegen, und ich weiß nicht, wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuhörerinnen das noch kennen, wenn man vor der Website versucht hat, etwas darüber herauszufinden, was im Parlament passiert, dann hatten Sie die Möglichkeit, durch die sogenannten Indizes zu den parlamentarischen, also zu den stenografischen Protokollen der Sitzungen, über Schlagworte, die man festgelegt hat, etwas zu suchen. Es konnte ungemein aufwendig sein und sie konnten auch nur einen kleinen Teil darüber erschließen, weil einfach die Schlagworte begrenzt waren. Und mit dem Internetauftritt des Parlaments ist alles durchsuchbar geworden und kann natürlich auch alles genutzt werden, auch für die politische Kommunikation. Ganz ein einfaches Beispiel: Wenn Sie vor 1998 eine parlamentarische Anfrage gemacht haben als Abgeordneter, dann kannten das vielleicht andere Abgeordnete, und wenn Sie es in eine Zeitungsredaktion geschickt haben und das fand jemand dort interessant, dann hat er sich's angeschaut. Wenn Sie heute eine parlamentarische Anfrage machen, dann können Sie sich ziemlich sicher sein, dass sie über eine Google-Suche sehr schnell gefunden wird und haben damit eine viel, viel größere, ein viel größeres Publikum und können viel mehr Menschen damit erreichen. Nur eines muss man jetzt dazu sagen, und das trifft ja jetzt von der technischen Entwicklung her auf vieles zu: Als man in den 90er Jahren begonnen hat, Verwaltungs- und Rechtsprozesse ins Internet zu bringen, dann war das oft eine Wiedergabe von Papierprozessen. Und wir haben das auch bei uns sehr lange gehabt, im Grunde genommen bis zur Umstellung auf diese neue Website. Das heißt, wir haben einen Papierprozess, einen Aktenweg ins Internet übertragen, nach derselben Logik, wie der Akt aufgebaut war und ausgehend davon, dass es ein Papierstück gibt. Daher sehen Sie auf dieser Website auch, wenn Sie genau hineinschauen, sehr viele PDFs. Aber es ist alles auch, und das ist der entscheidende Unterschied bei uns, es ist alles auch als XML da und es ist alles auch jetzt für Open Data, Open Government Data Angebote ausgebaut worden. Das heißt, wir haben zwar über die PDFs nach wie vor quasi die Simulation des alten Papierprozesses, haben aber dahinter einen hochmodernen Prozess laufen, und das ist jetzt auch der entscheidende Schritt, den wir mit dieser Website-Umstellung gemacht haben, und der, das ist auch gut nachvollziehbar, viele, die jetzt über mehr als 20 Jahre das verwendet haben und genau gewusst haben, da schaue ich nach und da finde ich meine Materialien, viele jetzt auch noch ein wenig irritieren kann, weil es ganz anders ausschaut. Und das ganz anders ausschaut ist aber auch deshalb jetzt wichtig, weil wir eine zukunftsfitte Seite machen wollten, die auch für die Weiterentwicklungen auch jetzt, das, was ja Sie auch machen, von den verschiedensten Anwendungsbereichen, die Legal Tech bietet und die auch der Umgang mit großen Datenbanken, mit großen Datenmengen, mit Unterstützung durch KI bietet, dass alles dafür bereit sein soll. Denn ja, neben der Umstellung auf die neue Website läuft auch ein Umstellungsprozess auf ein digitales Parlament hin. Und das auch dann viel leichter möglich wird, Sachen, was wir jetzt schon ganz gut können, im Unterschied zur alten Website, auch thematisch zu suchen, verschiedenste Informationen miteinander zu verbinden. Und was auch noch ganz wichtig ist, es läuft daneben auch ein großer Rückerfassungsprozess, sodass wir dann auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Rechtsinformationssystem nach einer Norm suchen, die vor 1998 geschaffen oder geändert wurde, also bevor das umfassende Angebot des Parlaments kam, dass man auch dazu dann sehr leicht die parlamentarischen Materialien findet und das auch für die, zum Beispiel für die historische Interpretation nutzen kann.
Ja, also ich würde gern zwei Punkte hier verstärken. Der eine Punkt ist, es ist mehr als nur einfach eine neue Webseite, sondern es geht um einen ganz neuen Ansatz, was die Zurverfügungstellung und die Verfügbarmachung von Daten betrifft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der zweite ist, es ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, nicht, sondern es ist etwas, was in the making ist und wo man sich auch für die Zukunft weiter vorwagen können muss. Fangen wir vielleicht mit dem ersten Punkt an, mit diesem offenen Standards, Open Data, Open Governance und so weiter. Was wünschen Sie sich da sozusagen von Jus-Studierenden heute, wenn Sie das hören, abgesehen von Verständnis dafür? Also kann man da irgendwie dazu beitragen, die Idee weiterzubringen? Und vielleicht auch noch einmal eine Frage, weil Sie das vorher so betont haben, Österreich wäre oder das österreichische Parlament wäre geradezu pionierartig in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts unterwegs gewesen. Würden Sie das jetzt für die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts wieder in Anspruch nehmen oder sind wir da eher so in dem, was ohnehin schon State of the Art wäre?
Also wir sind auch heute, was offene Daten betrifft, was die Zurverfügungstellung der Daten betrifft und Formate, die es gibt, aber auch, und das darf man nicht unterschätzen, was die Servicierung von Datennutzern betrifft, ziemlich gut unterwegs. Und nehmen da technisch ja durchaus eine sehr gute Rolle im europäischen Vergleich ein. Und was wir so aus den verschiedenen Wissenschaftscommunities, und das ist jetzt vor allen Dingen auch aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich oder den Personen, die sich mit großen Textanalysen beschäftigen, hören, ist, dass unser Service da ganz gut ist. Und was uns unterscheidet noch von anderen ist, dass wir praktisch für alles, was wir offen zur Verfügung stellen können, auch Schnittstellen anbieten. Es gibt jetzt ja in vielen Staaten wird ihnen angeboten, so als besonderes Service von Unternehmen, quasi wir stellen ihnen alles zusammen an Daten, was es zu Gesetzen oder zu politischen Projekten jetzt braucht. Und dafür zahlen sie dann. Und die holen sich die Daten von so Parlaments- und Regierungsservern runter, indem sie einfach scrapen und dort zu all diesen Belastungen und so weiter führen und sich selbst eigentlich das auch schwer machen. Bei uns brauchen sie in Österreich eigentlich keine solche Agentur, die sagt, wir bieten ihnen das an, sondern das ist für das Parlament selbstverständlich, das alles in einer sehr guten, suchbaren Weise, in einer sehr strukturierten Weise und vor allen Dingen über eine Vielfalt von Schnittstellen zur Verfügung gestellt wird und in Dateiformaten, die sie sofort und gut weiterverwenden können. Und was jetzt auch noch, das ist jetzt neu mit der Website und ist, glaube ich, für Studierende sicher interessant, sich das mal anzuschauen, um einen Begriff zu bekommen, was man da machen kann. Wir haben im Bereich Recherchieren und dort den Bereich Open Data, da gibt es auch Showcases, jetzt mit relativ einfachen Sachen zur Zusammensetzung des Nationalrats oder auch zum Beispiel, wo nehmen Gesetzesbeschlüsse ihren Ursprung. Und es sind nicht nur jetzt, wird nicht nur erklärt, was hier dargestellt wird, sondern wir erklären hier, wie Sie das auch machen können. Das heißt, wie Sie diese Schnittstellen nutzen können, welche Programme man dafür nutzen kann, dass man zu solchen Ergebnissen kommt und wie man da auch selber was machen kann. Und was spannend ist, ist, dass jetzt schon eine Reihe von Leuten auch selbst damit herumspielen und wir schauen wollen, dass wir diese Showcases in Zukunft ergänzen und immer wieder was Neues hineinbringen, um hier auch zu zeigen, was man mit diesen Daten machen kann. Und das ist natürlich auch dann, wie ich gesagt habe, nicht nur jetzt etwas, das sozialwissenschaftlich von Interesse ist, sondern das ist auch etwas, das man genauso ja auch für juristische Arbeiten und Recherchen nutzen kann, aber vor allen Dingen auch für die Dokumentation. Also Sie scrollen jetzt auf diesen Bereich Open Data und Statistik. Und hier gibt es den Showcases, ist im zweiten, also hier ist mal Open Data alles erklärt, auch die Schnittstellen, die Lizenzen. Das ist übrigens auch ein Bereich, der sich jetzt ganz neu für Juristinnen und Juristen in der Parlamentsdirektion stellt, dass wir sich bei uns Kolleginnen und Kollegen sehr intensiv auch mit so Fragen des Urheberrechts, offene Lizenzierungen, Zugänglichmachung von Daten beschäftigen. Das ist schon ein ziemlich spannendes Feld auch. Und wenn Sie haben jetzt hier diese Showcases stehen und wenn man hier auf Details klickt, dann wäre hier dann zum Beispiel auch genau erklärt, nicht nur was hier dargestellt wird, also jetzt in dem Fall die Redezeit, wie sich die verteilt, sondern es gibt dann auch eine genaue Erklärung, wie nutze ich diese offenen Daten, was kann ich damit machen und wie kann ich das dann auch verarbeiten.
Gut, also kurze Antwort auf meine etwas komplexe Frage war, spielen Sie rum mit den Daten, ja? Lassen Sie sich was
Ganz genau.
einfallen, spielen Sie rum, haben Sie Ideen, was man aus diesen Daten, weil sie eben offen zur Verfügung stehen, alles an Informationen gewinnen kann, auch juristisch relevante Informationen gewinnen kann oder gesellschaftlich oder politisch oder auch einfach nur persönlich interessante Informationen. Und haben Sie Spaß am Gerät, ja? Das wäre vielleicht
Ja,
so.
aber es ist natürlich auch etwas, und ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wir durch so eine Zugangsweise auch empirische Rechtsforschung fördern können. Mhm. Was man bisher in Österreich vielleicht weniger gemacht hat, aber wo wir sagen, das ist alles da und ihr könnt echt viel mit dem tun.
Ja. Und auch noch eine Bemerkung zu dem, was Sie vorher so in einem Nebensatz gesagt haben, das ist jetzt alles nicht irgendwie nur Spielerei, sondern das sind durchaus auch juristisch verwertbare und juristisch relevante Informationen. Stichwort Wille des historischen Gesetzgebers, spätestens da findet man das dann unmittelbar auch in der juristischen Methodenlehre ganz alter Natur aus dem 19. Jahrhundert stammend wieder. Also es ist jetzt nicht nur einfach so Freizeitvergnügen oder esoterische Grundlagenwissenschaft, die da ermöglicht wird.
Ja, Sie dürfen nicht vergessen, das würde ich schon, das ist nämlich etwas, was wir auch oft als Frage kommen, dass einfach sehr, sehr viele Juristinnen und Juristen in Österreich mit diesen historischen Methoden arbeiten. Einerseits die sich mit Kompetenzen auseinandersetzen und nach dem Versteinerungszeitpunkt fragen und was damals gemeint war, aber auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die halt einfach noch Argumenten suchen und die wir dann natürlich auch, also die verschiedenen Einheiten der Parlamentsdirektion und gerade auch das Info-Team, das früher Bürgerservice ist, auch bei Recherchen unterstützen. Und es gibt gar nicht so wenige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die jede Woche im Parlament anrufen.
Ja. Und es gibt auf der Seite dann bei den Showcases auch noch die Erklärung, wie das jeweils gemacht wurde. Ja, also man kann auch sich ein wenig einlesen und ein bisschen eben rumspielen und an dieser Schnittstelle zur Informatik da relativ schnell, glaube ich, Sichtbarkeit erlangen, wenn man das möchte. Herr Konrad, ich würde aber trotzdem gerne jetzt ein bisschen die Perspektive wechseln. Wir haben ja bisher vor allem eigentlich aus der Nutzerinnen- und Nutzerperspektive auf das neue Angebot geblickt, noch nicht so sehr aus der Perspektive derer, die diese Dokumente produzieren. Und das sind zunächst einmal vor allem die Abgeordneten des Nationalrats und vielleicht auch, zumindest wenn es um Regierungsvorlagen geht, die Mitglieder der Bundesregierung und die davor gelagerten Ministerien. Was hat sich für die verändert? Wie entsteht ein Gesetz im Jahr 2023 aus Sicht derer, die auf der Input-Seite sozusagen tätig sind? Und was ist da neu? Was ist attraktiver? Was ist vielleicht komplizierter geworden als bisher?
Also da hat sich jetzt wohl 2023 nicht so viel verändert, da wir hier einen schon sehr lange etablierten Prozess man nennt es auch einen Workflow für die elektronische Vorbereitung von Gesetzen haben. Das heißt, in den Ministerien und auch im Parlament wird mit einem Editor gearbeitet, der nach außen, damit man sich irgendwie leichter tut oder weniger fürchtet, ähnlich wie Microsoft Word aussieht, in dem Gesetzestexte geschrieben werden, in dem bestimmte Formate zugewiesen werden, die es dann ermöglichen, gewissermaßen vom Beginn, wo in einem Ministerium an einem Entwurf gearbeitet wird, bis zur Beschlussfassung im Nationalrat und Bundesrat und dann zur Übernahme in das Rechtsinformationssystem in einem Workflow gearbeitet wird, der heute eigentlich nur mehr an drei Stellen unterbrochen ist, nämlich wenn Abgeordnete einen Antrag einbringen und den auf Papier einbringen und handschriftlich unterschreiben müssen, wenn der Präsident des Nationalrats bzw. des Bundesrates und die Schriftführer unterschreiben und wenn Bundeskanzler und Bundespräsident, die signieren ja dann auch schon. Also wir haben das schon ziemlich... Es ist schon fast ein durchgängig digitaler Prozess. Aus Sicht der Parlamentsdirektion würden wir es toll finden, wenn es durchgängig digital wäre, auch was die Einbringung der Anträge betrifft. So weit sind wir noch nicht, aber sonst ist da alles eigentlich ein durchgängiger Workflow, der eine unmittelbare Übernahme in das Rechtsinformationssystem und auch eine sichere Kundmachung garantiert.
Ja, ist es nicht erstaunlich, dass wir 2023 noch immer nicht elektronisch signieren, wenn es um Anträge im Nationalrat geht?
Also persönlich ja.
Ja, und woran
aber liegt? Es ist jetzt sehr schade, dass ja meine Kollegin, die Franziska Behreuther, hinausgefallen ist, weil wir zwei uns mit diesen Fragen, wann funktioniert Digitalisierung in Parlamenten seit einiger Zeit sehr beschäftigen und auch dazu geschrieben haben und so versucht haben, Faktoren zu identifizieren, die Digitalisierung fördern und die sie hindern. Und da kommen halt natürlich sehr stark diese etablierten Praktiken oder in der Sozialwissenschaft nennt man das Pfade hinein. Es geht auch sehr stark darum, was können, sollen einzelne Abgeordnete tun können oder wie sehr muss das im ganzen Zusammenhang der Parteien passieren, aber auch wie groß ist das technische Wissen oder einfach nur die Bereitschaft, sich auf solche Prozesse einzulassen. In der Verwaltung können wir sehen, dass sich das schon sehr etabliert hat über viele Jahre. Interessanterweise sehen wir auch, dass es in vielen politischen Parteien den Einsatz kollaborativer Software gibt, wo auch Anträge durchaus damit erstellt werden, also ganz verschiedenen Lösungen. Also ich weiß von einem Club, der Confluence ganz intensiv nutzt. Aber es gibt noch irgendwo diesen Punkt, wenn man dann in den Nationalratssaal hineingeht, dann sollte doch alles irgendwie noch traditionell ablaufen. Aber da sind uns andere, weil Sie vorhin gefragt haben, wo sind wir quasi, was das State of the Art betrifft. In dem Bereich gibt es andere Staaten und Parlamente, die da schon viel weiter sind. Und auch hier das, was die Abgeordneten tun, wie Gesetze vorbereitet werden, auch was braucht es an Unterlagen dafür, was braucht es an Erklärung, Folgenabschätzung und so weiter, alles über digitale Systeme abführen, die sie dann natürlich auch hier dann das alles in Echtzeit verfolgen können. Also wenn man sich da zum Beispiel die Lösungen in baltischen Staaten anschaut, teilweise auch in der Slowakei, und vor allen Dingen auch in Slowenien, dann ist das schon sehr faszinierend, was man da machen kann und wie man da weitergehen kann, wenn einmal so diese Hürden überwunden sind und man sieht, das ist jetzt eigentlich nicht schlecht und macht auch vieles einfacher.
Ja, also das heißt, meine Zusammenfassung unseres bisherigen Gesprächsverlaufs wäre, beim Output ist Österreich gut mit dabei, beim Input sind wir nicht in Führung, sondern eher irgendwo in der Mitte oder vielleicht noch weiter hinten.
Ja, da waren wir mal in Führung, aber da könnte durchaus mehr passieren, wenn man sich es im internationalen Vergleich anschaut. Aber da spielen einfach sehr viele Faktoren mit und es ist in manchen vielleicht auch eine Generationenfrage, auch von Juristinnen und Juristen, die dann solche Prozesse begleiten, wie weit sie sich auf Technologien einlassen oder denen vertrauen.
Ja. Vielleicht aber auch eine Frage, wie sehr die Politik das priorisiert und wie sehr ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete oder ein Minister, Ministerin das für wichtig hält, nicht da genau. Eben jetzt nicht mehr handschriftlich unterschreiben zu müssen. Was mich zu einer Frage führt, was denn das Feedback ist bisher zu dem, was Sie da verändert haben 2023 oder nicht verändert haben eben. Wie reagiert die Politik, wie reagiert die Öffentlichkeit, wie reagiert die Fachöffentlichkeit, wie reagieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Können Sie so eine Zwischenbilanz ziehen?
Das Feedback ist gemischt, aber das ist, denke ich, etwas, das sehr typisch ist für jede Umstellung. Ich glaube, wenn wir jetzt eine neue Oberfläche beim Rechtsinformationssystem hätten, dann würden sich auch viele Leute einmal irritiert sein, weil das irgendwie schon 20 Jahre so aussieht. Wir merken, dass die Seite, wenn sie auf Mobilgeräten verwendet wird, sehr gut ankommt. Sie ist auch stark dafür ausgerichtet. Hat auch damit zu tun, dass wir wissen, dass sehr viele unserer Hauptnutzerinnen, also auch gerade aus dem Bereich der politischen Parteien, aus den Clubs und deren Mitarbeitern, stark auf mobilen Geräten und Tablets unterwegs sind. Und sie ist natürlich, und das ist ein großes Ziel gewesen, einfacher für Menschen, die sich über das Parlament informieren wollen, die es besuchen wollen und die es auch darauf ausgelegt. Es gibt gemischte Reaktionen aus dem Bereich der Expertinnen noch. Also zum Beispiel in Ministerien und so, weil man es einfach, weil es einfach auch anders aussieht, als man es kannte, weil es etwas anders bezeichnet wird, weil man sich orientieren muss. Aber, und das ist jetzt auch etwas Wichtiges bei uns, ist, wir nehmen insgesamt immer in der Parlamentsdirektion, sind wir sehr bemüht, dieses Feedback sehr ernst zu nehmen und auch umzuarbeiten. Und so wie es jetzt den Einstieg für Kinder gibt, soll es auch in Kürze den Einstieg, den Schnelleinstieg geben, eben für dieses Expertinnenpublikum. Mhm. Und so, ich meine, es ist die große Schwierigkeit, aber das betrifft ja alle Anwendungen im staatlichen Bereich, ist, sie müssen einen großen Nutzerinnenkreis abdecken. Und das, wenn man das nur über grundsätzlich eine Seite machen möchte, kann das schwer sein, ja. Und der Herausforderung stellen wir uns, und das kann man nur, indem man es laufend verbessert. Ich finde hier ein total interessantes Beispiel, dass man in Großbritannien über eine längere Zeit das Nutzerverhalten bei Rechtsinformationsseiten und bei Parlamentsseiten sich sehr genau angeschaut hat und riesige Datenmengen ausgewertet hat und dann adaptiert hat für die verschiedenen Nutzergruppen, wenn man draufgekommen ist, viele Personen suchen eigentlich nur, worum geht es in diesem Gesetz und nicht, was steht in diesem Gesetz drinnen. Und das war dort ein Lernprozess und es ist genauso auch jetzt hier in Österreich ein Lernprozess. Und das Wichtige ist aber, wir haben jetzt mit der neuen Website einfach die Architektur im Hintergrund, um diesen Lernprozess zu unterstützen und dementsprechend auch die Angebote im Laufe der nächsten Monate und der nächsten Jahre noch viel, viel besser zu machen.
Ja. Herr Konrad, ich würde gern langsam zum Ende kommend noch ein, zwei persönliche Fragen stellen, weil ja ganz viele, die uns hier zuhören, eben Jus-Studierende am Beginn ihres Studiums sind. Hat Sie Ihr Studium auf das, was Sie jetzt machen, vorbereitet? Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich, wenn Sie könnten und heute nochmal 18 wären, raten, stattdessen während des Studiums anders zu machen, wenn man in die Parlamentsdirektionen, in eine Arbeitsumgebung kommen möchte, die so an der Schnittstelle Digitalisierung, Information, Open Data und so weiter liegen? Und die dritte Frage ist, warum ist Jus das beste Studium dieser Welt?
Mein Studium hat mich insoweit vorbereitet, dass ich nicht nur Jus studiert habe. Mhm. Und es hat mich auch vorbereitet, weil ich nicht nur in Österreich studiert habe und damit auch gesehen habe, wie man es anderswo macht und wie man anderswo darüber nachdenkt. Und das wäre jetzt irgendwie mein Ratschlag, nicht nur Jus zu machen und einfach die Augen und die Ohren offen zu haben für das, was rundherum passiert und womit sich eigentlich das Recht beschäftigt. Also insoweit wäre mein Rat da auch, oder was ich vielleicht noch viel stärker machen würde als damals, auch mich mit sozialwissenschaftlichen Fragen, aber auch mit den technischen Fragen zu beschäftigen. Warum Jus noch immer eines der großartigsten Studien ist einfach diese ungemeine Breite, die es hat und die vielen Ansatzpunkte, je nachdem, wo man sich dann auch weiterentwickeln möchte oder wo man sich offen hält. Und das kann, wenn man es jetzt, ich denke mal, wenn ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis schaue, dann sind da Juristinnen und Juristen, die in vieler Hinsicht auch sowas wie Sozialarbeit machen an Gerichten oder in Beratungsstellen. Genauso wie die Leute, die sich mit hochkomplexen Fragen von Patenten auseinandersetzen und damit sehr nah an technologischen Bereichen drinnen sind. Oder eben auch nahe an der Politik oder den Fragen der Klimaerhitzung. Und das alles verbinden. Und insoweit finde ich Jus ein total tolles Studium, weil es einfach so viele Anschlusspunkte in alle Fragen des Lebens und der Wissenschaften bietet.
Das finde ich auch. Und das finden hoffentlich ganz viele von Ihnen, die Sie uns zuhören, spätestens dann, wenn Sie mit dem Studium fertig sind, auch. Herr Dr. Konrad, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich würde gerne jetzt die Anna und den Michael nochmal dazu bitten und fragen, ob sich Fragen ergeben haben, wobei zumindest auf YouTube meines Wissens keine Fragen aufgetaucht sind. Wie ist das bei dir, Anna?
Bei mir leider auch keine.
Und Michael, bei dir auch nicht. Wir haben alle Fragen offensichtlich schon im Vorfeld beantwortet. Wunderbar. Wir haben auch einen Danke immerhin auch aus dem Publikum. Also zumindest funktioniert hat das. Herr Konrad, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren. Schade, dass wir jetzt nur zu zweit gesprochen haben und nicht zu dritt. Meine ganz nett verbindlichen Empfehlungen noch einmal an die Frau Dr. Bayreuther. Wenn es Fragen an Sie gegeben haben sollte, dann bin ich ganz sicher, dass wir die im Nachgang auch beantworten werden. Also wenn das Publikum Fragen an die Frau Doktorin Bayreuther hat, dann bitte, bitte melden. Wir geben das entsprechend weiter.
Also auch, man kann uns auch direkt schreiben. Man findet uns ja, wenn ich schon das Offene betont habe, Sie finden unsere E-Mail-Adressen ganz leicht auf der Parlamentsseite und wir gerne für Fragen.
Zeigen. Ja, also hier sind alle Seiten, zum Beispiel auch die von der Magister Doktorin Bayreuther ist da verfügbar, so wie alle anderen auch. Also vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Das war eine großartige Einführung in ein Gebiet, bei dem vielleicht nicht jeder und jede sofort daran denkt, dass es ein juristisches ist und ein sehr aktuelles, weil unser Parlament ja eben seit Wochen zu Recht im Lichte der Öffentlichkeit steht. Übrigens, wenn Sie es auch mal physisch besuchen wollen, jetzt im neuen Glanz, dafür gibt es die Gelegenheit und die Möglichkeit und es ist ganz dringend zu empfehlen. Vielen Dank Ihnen allen. Wenn Sie in der Veranstaltung juristische Recherche sind, dann klicken Sie jetzt bitte gleich auf Moodle und wir treffen einander in 30 Sekunden dort in dem dortigen Zoom-Raum. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
Danke, auf Wiedersehen.
Danke, tschüss. So.